Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Landkreis Hildburghausen im Süden Thüringens ist momentan der Corona-Hotspot in Deutschland mit einem Inzidenzwert von 630 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Über die deutlich verschärften Auflagen für den Alltag sind nicht alle glücklich, bescheiden formuliert. Wir sprechen über die neuesten Entwicklungen gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Unser Kollege in Sachsen schildert die Probleme von Kunsthandwerkern angesichts abgesagter Weihnachtsmärkte und vor ihrer wahrscheinlichen heutigen Wahl zur Co-Vorsitzenden der Berliner SPD gibt es gleich ein Porträt von Franziska Giffey. In der Stadt Passau in Südostbayern, direkt an der Grenze zu Österreich, wurden scharfe Ausgangsbeschränkungen verhängt. Morgen treten sie zunächst für eine Woche in Kraft. Passau hat den zweithöchsten Corona-Inzidenzwert in ganz Deutschland. Wie die Menschen vor Ort darauf reagieren werden, wird sich noch zeigen. Stärker vom Virus betroffen ist nur der Kreis Hildburghausen in Thüringen. Dort gilt seit Mittwoch ein harter Lockdown. Dagegen haben noch am selben Tag Menschen protestiert, ohne die Hygieneregeln einzuhalten, und die Polizei griff daraufhin ein. Dass die Lage weiter angespannt bleibt, zeigt sich auch daran, dass der zuständige Landrat mittlerweile unter Polizeischutz steht. Henry Bernhard live für uns jetzt zugeschaltet aus Thüringen. Herr Bernhard, wie ist die Stimmung vor Ort heute?
Na, viele sind geschockt von der Demonstration oder dem Spaziergang, wie es die Leute nannten, die dabei waren, von der Rücksichtslosigkeit. Sie waren ja nah beieinander, waren ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs, haben auch noch laut gesungen. Oh, wie ist das schön. Heute und gestern sind die Straßen, sind der Markt leerer als sonst in Hildburghausen. Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Es gibt aber eine Notbetreuung. Die Eltern müssen sehen, wie sie ihre Kinder versorgt bekommen. Wir haben es gerade gehört, Neuinfektionen inzwischen bei 630 auf 7 Tage. Und im Landkreis gibt es nur 8 Intensivbetten, die sind inzwischen alle belegt. Und der Bürgermeister warnt, was, wenn jetzt noch mehr Ärzte, Pflegepersonal, Feuerwehr, Leute in Größenordnung ausfallen oder weil sie in Quarantäne müssen. Bislang war es schon so, dass 3 Feuerwehren abgemeldet werden mussten und eine Rettungswache auch nicht mehr ausrücken konnte mit dem Rettungswagen, weil die Besatzungen in Quarantäne waren. Das könnte natürlich auch noch schlimmer werden.
Es ist schon klar, wie es zu den Protesten gekommen ist, zu den nicht angemeldeten. Wurde man da auch so ein bisschen überrascht?
Naja, man war vorher schon informiert. Es gab im Netz Hinweise darauf, dass Leute auf die Straße gehen würden. Es wurden auch Flyer verteilt in Hildburghausen. Und dafür war dann doch recht wenig Polizei da, die dann auch nur verhindert hat, dass die Leute auf die Bundesstraße gehen. Aus der Politik aus Erfurt von Linken und Grünen kam jetzt auch Kritik, dass die Polizei nicht härter durchgegriffen hat. Also da hätte etwas anders gemacht werden können. Das wird sicher in den nächsten Tagen anders ausgehen, falls nochmal Leute auf die Straße gehen.
Wird über Maßnahmen diskutiert, die dazu führen könnten, dass solche nicht angemeldeten Protestzüge verhindert werden könnten?
Ja, es ist schon sofort ein Zug Bereitschaftspolizei nach Hildburghausen geschickt worden. Für Mittwoch ist auch wieder ein Spaziergang, in Anführungsstrichen, angekündigt im Internet, aber nicht angemeldet worden. Da wird sich die Polizei sicher dann gründlicher drum kümmern. Und der Ministerpräsident Bodo Ramelow hat auch gesagt, wenn sich die Leute nicht an die Regeln halten, dann müsste man möglicherweise über Verschärfungen nachdenken. Also das Haus verlassen nur noch mit schriftlicher Begründung, die dann vorzuzeigen ist, oder Einschränkung der Bewegungsfreiheit, wie wir es ja jetzt auch schon aus Passau gehört haben.
Vielleicht können Sie das dann noch kurz schildern. Was für Regelungen gelten da derzeit aktuell in Hildburghausen?
Na, bislang ist es so, dass man das Haus nur verlassen darf oder das eigene Grundstück, wenn man auf Arbeit geht oder zurück oder die Kinder in die Notbetreuung bringt oder wenn man zum Arzt muss oder zum Einkaufen. Aber natürlich kann das bislang nicht kontrolliert werden, wohin jemand unterwegs ist.
Und das Ganze ist ja auf Grundlage der hohen Infektionszahlen beschlossen worden. Wir haben es eingangs erwähnt, mehr als 600 Fälle pro 100.000 Einwohner sind es mittlerweile. Weiß man mittlerweile mehr darüber, wie es dazu kommen konnte?
Es gibt keine wirklichen Erkenntnisse darüber, zumal in den Nachbarkreisen deutlich weniger Fälle zu verzeichnen sind. Es gibt auch keine erkennbaren Hotspots, wie man das bislang hatte im Frühjahr in Thüringen. Da waren es oft Krankenhäuser oder Altersheime, Pflegeheime. Das ist nicht mehr der Fall. Auch in den Nachbarkreisen sind die Zahlen hoch, aber nicht annähernd so hoch. Und zum Beispiel im benachbarten Suhl, einer größeren Stadt, gibt es nur ein Zehntel der Fälle. Also ist da keine richtige Logik zu erkennen. Man kann nur spekulieren. Es ist die Nähe zu Bayern. Es gibt viele Pendler, die unterwegs sind hier zwischen Thüringen und Bayern. In Bayern gab es ja schon längere Zeit höhere Zahlen. Dazu gab es Familienfeiern und möglicherweise war man einfach, weil man im Frühjahr sehr glimpflich davongekommen ist, jetzt etwas nachlässig und sorglässig. Und so trägt Hildburghausen auf den Karten des Robert-Koch-Instituts weiterhin allein die Farbe lila.
Und nun soll ja in der kommenden Woche eine große Testaktion stattfinden. Kindergartenkinder, Schülerinnen, Schüler, Lehrer sollen auf das Virus getestet werden. Wie soll das praktisch funktionieren?
Es gibt da noch keine offiziellen Verkündungen so, aber was bislang klar ist, die Tests sollen auf jeden Fall freiwillig sein. Es sind 10.000 Schnelltests besorgt worden, die für Schüler, für Kindergartenkinder und für Lehrer eben da sein soll. Jeder kann sich melden jetzt, das wird jetzt gerade organisiert. Also das läuft am Landratsamt ein, dann soll am Wochenende organisiert werden, wer wann wie getestet wird, damit nicht alle auf einmal kommen. Am Dienstag soll es losgehen, es sollen 5 Bundeswehrteams à 3 Mann kommen und nach einer Viertelstunde soll man dann mit diesem Schnelltest das Ergebnis haben. Kritisiert wird, dass da natürlich wieder alle rausgehen an die Schulen und an die Kindergärten und wieder viel Bewegung ist. Und ich habe mit einem Lehrer gesprochen, Tim Reukauf, der ist auch im Lehrerverband engagiert und der kritisierte,
ob das sinnvoll ist, gerade in den ländlichen Regionen, wo ja dann vielleicht doch auch die Eltern nicht mitkommen können und das Kind frühs um 7 mit dem Schulbus fährt. Und der nächste Schulbus erst um 13.30 Uhr wieder nach Hause, kann man sich hinterfragen, ob es nicht sinnvoller wäre, die Testteams in die einzelnen Dörfer zu schicken und dann testet man einmal durch. Wäre es sicherlich sinnvoller, hier würde man sich dann auch an die Auflagen der Kontaktbeschränkung halten.
Ja, aber wie es nun genau ablaufen soll, dafür gibt es noch keine offiziellen Angaben.
Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, besten Dank. Im Bundesland Berlin führt die SPD die Regierung an, ob sie das aber auch nach den Wahlen im Herbst kommenden Jahres tun wird, ist alles andere als gewiss. Die Umfragen derzeit werfen Zweifel auf. Die Partei will deshalb im Prinzip eine Art Ass aus dem Ärmel ziehen. Heute soll die in Berlin populäre Franziska Giffey zur Co-Landesvorsitzenden gewählt werden. Sie könnte dann auch als Spitzenkandidatin antreten. Aber da ist noch die neu aufgeflammte Affäre um den Doktortitel der Bundesfamilienministerin und diese Affäre ist noch nicht ausgestanden. Wolf-Sören Treusch mit einem Porträt.
Lukas, hallo Lukas, ich bin die Franziska. So, und wie heißt du?
Franziska Giffey beugt sich hinunter. Lukas und 4 weitere Kita-Kinder stehen wie auf einer Perlenkette aufgereiht vor ihr. Ort des Geschehens eine Wiese, mitten zwischen 8-geschossigen Plattenbauten in einem sozialen Berliner Brennpunkt. Die Bundesfamilienministerin hängt den Jungen und Mädchen Medaillen um den Hals.
Und wir haben noch andere in der Kita, die kommen nächstes Mal.
Die launige Zeremonie bildet den Abschluss einer kleinen Feier im Rahmen des Deutschen Kita-Preises. Ausgezeichnet wird eine Initiative, die die Lebenschancen der Kinder im Quartier verbessern will. Ein Projekt ganz nach den Wünschen der Bundesfamilienministerin.
Unser Motto für die Kinder- und Jugendpolitik ist: Wir arbeiten dafür, dass es jedes Kind packt. Und es ist uns egal, ob dieses Kind in das wohlbehütete Wohlstandsnest geboren ist oder ob zu Hause wenig Geld da ist, ob da zu Hause Deutsch gesprochen wird oder nicht. Wir wollen für jedes Kind die besten Chancen.
Seit März 2018 ist Franziska Giffey Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In den Jahren zuvor, in denen sie Bürgermeisterin von Neukölln war und überregional bekannt wurde, galt sie auch schon als Politikerin, die anpackt. Franziska Giffey hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Die Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit hat ihr bisher nicht geschadet. Betonung auf bisher. Denn die FU Berlin, an der sie promoviert hat, wird ihre Arbeit noch einmal prüfen und dann entscheiden, ob es bei einer Rüge bleibt oder ihr der Doktortitel entzogen wird.
Wenn jetzt nochmal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität.
Franziska Giffey demonstriert Gelassenheit. Sie hat entschieden, ihren Doktortitel künftig nicht mehr zu führen. Ob das reicht? Der Koalitionspartner im Bund, die CDU-CSU, kritisiert, deren frühere Minister Karl Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan seien wegen ihrer Plagiatsaffären zurückgetreten. Die SPD-Ministerin würde mit zweierlei Maß messen. Franziska Giffey dagegen setzt ihren bürgernahen Politikstil fort. Sie selbst nennt ihn Giffey-Style. Im Mittelpunkt eine einfache Sprache, die von allen verstanden wird. Das gute Kita-Gesetz, das starke Familiengesetz zum Beispiel. Die Ministerin wird oft dafür belächelt, das ist ihr egal.
Und wenn ich damit andere ermutigen kann, auch zu sagen, lass mal nicht Bedenkenträger sein, sondern lass mal gucken, was geht, dann freut mich das total.
Nun will sie zurück in die Landespolitik, will den Vorsitz der Berliner SPD übernehmen und damit noch Parteichef Michael Müller ablösen.
Ich finde, Berlin ist eine großartige Stadt und es ist wirklich aller Mühe wert, dafür zu streiten, dass die Sozialdemokratie auch weiter hier stark bleibt in der Stadt. Dazu will ich meinen Beitrag leisten.
Landesvorsitzende will sie werden in einer Doppelspitze mit Raed Saleh, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus. Immer wieder betont Franziska Giffey, wie sehr sie der soziale Brennpunktbezirk Neukölln politisiert hat.
Und dafür ist eben auch sehr wichtig, dass auch die Sozialdemokratie, und das ist meine Überzeugung, das wird euch nicht überraschen, dass auch die Sozialdemokratie für Sicherheit und Ordnung steht.
Mit klaren Ansagen wie dieser, vorgetragen mit einem Lächeln, versucht sie, die traditionell eher linke Berliner SPD in die Mitte zu rücken. In vielen Interviews betonte sie zuletzt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und das Einhalten von Regeln für die Stadtgesellschaft sind. Bei vielen Genossinnen und Genossen kommen die Vorfestlegungen schlecht an. Wahlprogramme werden immer noch von den Mitgliedern geschrieben und verabschiedet, kritisiert Juso-Landeschef Peter Maas.
Wir machen ja Wahlkampf für die SPD und nicht für Franziska Giffey. Klar machen wir für Franziska Giffey in der Position wahrscheinlich dann Wahlkampf als Spitzenkandidatin. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir ein Gesamtbild von der Stadt zeichnen. Und dafür haben wir 12 Kreisverbände und die werden da ihr Möglichstes tun, auch ihre Perspektive mit einzubringen.
Die Jusos jedenfalls wünschen sich eine sozialistische Stadtpolitik. Franziska Giffey ist das viel zu ideologisch. Die Menschen wollen, dass Berlin funktioniert, sagt sie, dass die Stadt sicher ist und sie im Dunkeln keine Angst haben müssen. Laut Umfragen aus dem Spätsommer ist die designierte SPD-Chefin bei den Berlinerinnen und Berlinern weitaus beliebter als ihre Partei. Franziska Giffey scheint der letzte Strohhalm zu sein, den die Sozialdemokraten in Berlin noch haben.
Das wissen alle auch, dass wir nicht mehr so viele Möglichkeiten und Chancen haben, sondern es geht jetzt darum, dass wir das gemeinsam machen für die Stadt. Und da spüre ich in der Berliner SPD eine große Bereitschaft, einen starken Rückenwind, sich hinter dieser Linie auch zu versammeln. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Dann dürfte für Sie auch der Weg frei sein, Spitzenkandidatin Ihrer Partei bei den Wahlen im Herbst kommenden Jahres zu werden. Vorausgesetzt, die Plagiatsaffäre um Ihre Doktorarbeit nimmt ein versöhnliches Ende.
Ein Bericht von Wolf Sören Treusch. Kunstvoll gestaltete Nussknacker oder Holzpyramiden sind nur einige von vielen Werken, die man auf Weihnachtsmärkten sieht. Nun fallen diese in diesem Jahr coronabedingt aus und es ist auch für das Kunsthandwerk ein herber Schlag. Besonders traditionsreich ist dieses Gewerbe im Erzgebirge in Sachsen und allein im Freistaat wird normalerweise Weihnachtshandwerk im Wert von 10 Millionen Euro jährlich verkauft. Das alles fällt dieses Jahr weg. Alexander Moritz berichtet.
Hier entsteht Weihnachtsschmuck. Scheibe um Scheibe, millimeterdünn schneidet das kreisrunde Sägeblatt kaum fingerkuppengroßes Stückchen von der vorgeformten Holzstange ab. Einzelteile für Figurenanhänger oder für ganze Krippenszenen.
Also das wird ein Waggon von einem Zug. Da kommen noch ein Dach drauf und zwei Räder.
Daneben bringt eine andere Sägemaschine gerade neue Rundhölzer in Form.
Wir benutzen eine ganz eigene Technologie. Mein Vater hat Maschinenbau studiert und hat dann quasi nach der Wende unsere Maschinen alle selber gebaut und auch die Technologie entwickelt.
Elisabeth Graupner arbeitet im Familienunternehmen ihrer Eltern, genauso wie die 9 weiteren Beschäftigten. Aus der Werkstatt geht es nach oben, unter das Dach des alten Hauses im erzgebirgischen Krottendorf. Genau hier hat Uroma Freier vor 100 Jahren damit begonnen, die berühmten Krottendorfer Räucherkerzen herzustellen. Kleine Kegel aus Harz und Kohle, die über Stunden glimmend Weihnachtsduft verbreiten. Die werden nun ein paar Kilometer entfernt hergestellt. Hier werden stattdessen die geschnittenen Holzteile gefärbt, getrocknet und sortiert. Aus den tausenden verschiedenen vorgesägten Einzelteilen werden am Ende die Motive zusammengeklebt und den Figuren Gesichter aufgemalt. Alles Handarbeit.
Wir machen immer 100 Stück, 6-7 Stunden für 100 Stück.
Noch läuft die Produktion, das Geschäft bisher auch. Der Export in die USA und nach Japan lief auch im Sommer gut, sagt Geschäftsführerin Cordula Graupner. Doch die Absage der Weihnachtsmärkte wird das Unternehmen schwer treffen.
Ja, es ist schon etwas bange. Vor allen Dingen denke ich an meine Mitarbeiter. Wenn die jetzt in Kurzarbeit gehen müssen, das ist schon eine erhebliche Geldeinbuße für eine Familie.
Solche Sorgen plagen auch viele Erzgebirgler eine Autostunde weiter östlich, im selbsternannten Weihnachtsdorf Seifen.
Als Gemeinschaft ist es für uns eine Vollkatastrophe. Das ist für uns auch identitätsstiftend. Es ist natürlich auch emotional die schönste Zeit sowieso und für uns hier in Seifen als Herz im Weihnachtsland natürlich noch mal mehr.
Sagt Bürgermeister Martin Wittig. Die weihnachtlichen Verkaufsbuden im ganzen Ort fehlen dieses Jahr. Zurzeit darf hier nur der örtliche Bäcker noch seine Lebkuchen verkaufen. Immerhin die zahlreichen Kunsthandwerkläden bleiben geöffnet. Hier dürfen Schwibbögen, Nussknacker und all das traditionelle Weihnachtshandwerk weiterhin verkauft werden. Doch ohne Touristen bleiben viele Läden leer.
Wir können das absolut nicht abschätzen, aber das wird ein Jahr. So ein Jahr haben wir noch nie gehabt in der ganzen Geschichte der Firma.
Sagt diese Händlerin, während sich um sie herum im einsamen Verkaufsraum die deckenhohen Weihnachtspyramiden drehen.
Die Stimmung ist weg, das weihnachtliche Flair. Ja, die Lichter sind teilweise nicht mehr an, es ist nicht so gemütlich. Ja, es wirkt wie so ein steriles Stadtzentrum im Moment. Das macht uns eigentlich auch ein bisschen traurig.
Ronny Weiß ist Vorstand im Seifener Tourismusverein und betreibt ein Hotel im Ort. Das hat er Anfang November zugemacht, weil touristische Übernachtungen verboten sind. Das drückt wiederum den Verkauf von Weihnachtsschmuck, sagt Frederik Günther vom Verband der erzgebirgischen Kunsthandwerker.
Das ist zwar theoretisch der Fall, dass wir öffnen können, aber praktisch können wir keine Umsätze erzielen, weil die komplette Zielgruppe soll ja auch aufgrund der Infektionszahlen zu Hause bleiben und es sind bei uns einfach die Touristen. Und wir sind halt absolutes Saisongeschäft. Also wenn wir bis Ende des Jahres nicht den Umsatz machen, dann sieht es nächstes Jahr schon relativ schwarz aus.
Mit einem Online-Weihnachtsmarkt wollen die Handwerker den Verkauf ankurbeln. Allzu große Hoffnungen macht sich Elisabeth Graupner für ihr Geschäft aber nicht.
Es lebt natürlich auch von der Weihnachtsmarktatmosphäre. Dann hat man den Glühwein getrunken und freut sich über die schönen Sachen und nimmt eben noch was mit. Wenn man nicht auf den Weihnachtsmarkt geht, bestellt man den sich auch nicht wirklich dann im Internet.
Lange hatte die sächsische Regierung versprochen, Weihnachtsmärkte öffnen zu wollen. Die Städte planten aufwendige Hygienekonzepte. Auch Dresdens Oberbürgermeister zögerte bis zur vergangenen Woche, ehe er den Striezelmarkt endgültig absagte. Auch Familie Graupner wird ihren Standort nun nicht aufbauen.
Auf eine gewisse Art und Weise haben wir natürlich darauf gehofft, dass es alles so passiert. Jetzt haben wir schon ganz viel Ware eingekauft von unseren befreundeten Handwerkern, haben schon natürlich auch selbst viel Ware produziert und ja, unser Lager ist voll. Unser Konto ist nicht ganz so voll und jetzt müssen wir halt gucken.
Viele der Kunsthandwerker hier sind kleine Familienbetriebe, die Rücklagen eher überschaubar. Der Verband der Kunsthandwerker will deswegen erreichen, dass der Staat die Umsatzausfälle ersetzt, also die Holzspielzeugmacher und ihre Geschäfte so behandelt wie Hotels oder Gaststätten. Unklar, ob das gelingen wird.
Jetzt haben wir nur noch gesagt, dass wir den Laden umbauen. Also es fühlt sich irgendwie erstmal besser an, als gar nichts zu machen.
Ein Bericht von Alexander Moritz.